back zu WMR Radio und zum Metropol Monday. Wir sind heute wieder für euch da. Ich bin nicht alleine. Mit mir ist wieder Melanie. Hi Melanie.
Hi Lea.
Und wir begrüßen heute den Mitgründer der Marke Venerate, Felix Reinen. Hallo Felix.
Hallo ihr zwei.
Wie geht's dir? Alles gut?
Ja, ganz gut. Ich hatte jetzt ein paar Tage, musste ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen, hat mir einen kleinen Infekt eingefangen, ist bei dem Wetter, ja, passiert das einfach hin und wieder mal. Aber heute war ich wieder trainieren und fühlt sich alles wieder gut an. Also ich bin bereit für die Podcast-Aufnahme.
Sehr gut. Wenn das Training klappt, dann ist alles gut. Das habe ich schon gelernt in den letzten Gesprächen mit den Sportlern. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Ihr seid einer der Sponsoren und ihr stattet das Team mit Schuhen aus. Und da würden wir gleich mal mit der Frage einsteigen, was ist denn Venerate und was macht ihr so?
Ja, also ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Habe mir auch schon ein paar Podcast-Folgen angehört und ja, finde es sehr unterhaltsam. Kann man wirklich gut anhören. Schöne, interessante Themen und ja. Ja, dann ein bisschen was zu Venerate. Irgendwie das Projekt ging so vor ungefähr 2 Jahren los. Ich bin eigentlich, ich sag mal, kein reiner Radsportler, sondern ich bin Inlineskater. Und das schon seit, ja gut, fast 25 Jahren. Und dann kam ungefähr vor 2 Jahren kam ein Hersteller oder Produzent, mit dem ich über diverse Sponsoren ja schon seit über 10 Jahren zusammenarbeite, kam auf mich zu und hat gesagt, du Felix, wir würden gerne Radschuhe machen. Bis dato haben die alles Mögliche im Bereich Skates, Inline-Skates, Speed-Skates gemacht. Das schon seit ja, Jahrzehnten, also die haben eine riesen Erfahrung, gerade was das Thema Carbon angeht. Und haben dann aber gesagt, ja, sie bräuchten jemanden, der sich so ein bisschen im Bereich Radsport auskennt. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich bin zwar kein klassischer Radsportler, also ich bin noch nie in meinem Leben Radrennen gefahren, aber ich sitze halt seit ich 13 oder 14 bin, mehrmals die Woche auf dem Rennrad und liebe die Sportart und trainiere halt sehr, sehr viel auf dem Bock, sage ich mal, und habe da dann doch so ein bisschen Erfahrung sammeln können über die Jahre. Und ja, dann hat sich das so entwickelt. Dann war ich mal mit auf der Eurobike, habe mir die Produkte angeschaut, bin dann mal nach Taiwan geflogen, habe mir die Produktionsstätte angeschaut, habe halt einiges an Input da liefern können. Ja, und jetzt sind wir seit einigen Monaten so weit, dass wir unsere eigenen Schuhe haben in Deutschland und die auch über eine Website vertreiben. Und ja, das macht riesen Spaß und man lernt jeden Tag was dazu und bin gespannt, wohin das jetzt noch so geht.
Das heißt quasi, wer hat dich damals angesprochen und ist das jetzt heute dann dein Geschäftspartner oder wie hat sich das dann so organisatorisch ergeben bei euch?
Ja, genau, also das sind quasi die Produzenten aus Taiwan gewesen, also sie produzieren teilweise in Taiwan, teilweise in Xiamen, in China. Und wie gesagt, ich habe auf einer persönlichen Ebene schon ein Jahrzehnt eine gute Verbindung dorthin. Und die produzieren jetzt eben auch für uns unsere Venerate Radschuhe. Und zusammen in Deutschland, zusammen mit einem Kumpel von mir, dem Sebastian Mirsch, der ist der CEO dann geworden von Venerate und leitet das Ganze. Ja, und ich bin quasi tatkräftig dabei und unterstütze, mache halt viel im Bereich des Testens quasi, also teste ganz viel von den Produkten, weil wir halt auch immer noch, ja, also wir haben zwar ein fertiges Produkt, aber wir haben natürlich immer noch viele neue Ideen und wollen uns weiter verbessern und weiterentwickeln. Und ja, da ist so ein bisschen so mein Steckenpferd, sage ich mal.
Was ist denn so der USP eurer Schuhe? Was macht denn eure Schuhe so aus?
Ja, also der große Unterschied zu einem klassischen Radschuh ist, dass wir eigentlich so ein bisschen quasi die Technologie aus dem Skate-Bereich eigentlich geklaut haben oder mit rübergenommen haben. Wir haben nämlich eine Carbonsohle oder eine Carbonschale, kann man besser sagen, die hoch um den Fuß geht. Der Klassiker ist eigentlich, dass man einfach nur eine flache Sohle hat. Die ist häufig noch nicht mal aus Carbon, sondern die ist auch gerne mal aus Plastik oder sowas. Und dann kann sich jeder vorstellen, wenn man hohe Wattzahlen dann aufs Pedal bringt, dann ist da einiges an Verwindung und dann geht da einiges an Kraft verloren. Und das war eigentlich schon, seit ich Rennrad fahre, hat mich das schon immer geärgert, dass das sich so krass anders anfühlt als die Skates, die ich normalerweise an den Füßen habe, und dass das so wackelig ist und dass man, wenn man sprintet oder wenn man aus dem Sattel geht oder wenn man aus der Kurve raus beschleunigt, eigentlich da mal jede Menge, gefühlt jede Menge Kraft und jede Menge Watt verliert. Und deshalb kam dann auch die Idee, dass man eben sagt, man muss da irgendwie mehr Support schaffen, man muss da mit einem steiferen Material hin, man muss da mit einer steiferen Carbonschale hin. Und das Ganze dann gepaart trotzdem mit einem sehr, sehr leichten Obermaterial, Uppermaterial und einer sehr effektiven und leichten Schnürung. Ja, das würde ich mal sagen, ist so ganz kurz zusammengefasst, was Venerate ausmacht.
Stelle ich mir gerade total traumhaft vor. Also dieses, du hast dir quasi selber damit ein Problem gelöst, aber auch so aus jetzt irgendwie, ne, wenn ich jetzt so an meine Firmenbrille denke oder meinen Job, ne, also so der Kunde, ne, der du ja quasi selber auch bist, ne, optimiert so sein Produkt selber. Also sehr viel Kundenfokus bei euch dann drauf, ne? Und natürlich auch sehr clever, dann das, was in einem Bereich gut funktioniert, dann in den anderen zu übertragen. Sehr cool. Ich habe es auch schon gesehen. Also ich finde sie auch sehr schick. Ne? Also jetzt so die Frauen. Ich habe sie nicht anprobiert bisher. Ich finde sie nur echt sehr, sehr schick, sehr elegant. Und ich weiß, als ich das erste Mal auf euer Produkt gestoßen bin, war ich irritiert, weil ich dachte, der Hannes macht Essen. Also ich dachte, er macht was im Backofen. Ne? Bis ich dann gemerkt habe, da stehen Rennradschuhe im Backofen. Und so, okay, wir müssen reden. Schatz, wir müssen reden. Was ist hier los? Das war echt geil. Ich war sehr dankbar, dass es neue Schuhe waren, ja, und nicht die gebrauchten Rennradschuhe. Von daher, das fand ich irgendwie so, das war meine erste Begegnung mit eurem Schuh.
Ja, genau. Also da sprichst du jetzt noch einen Punkt an, den ich eben noch gar nicht erwähnt habe. Und zwar, dadurch, dass wir halt sehr viel Carbon in unserem Schuh haben und zwischen den einzelnen Carbonlagen da auch noch spezielle Thermosheets verbaut sind, ist es halt möglich, diese Schuhe zu Hause im eigenen Backofen selbst zu erhitzen und dann an die eigenen Füße und an die eigenen Bedürfnisse individuell anzupassen. Und das ist was, wir sind nicht die allerersten, die das machen, aber ich glaube, wir haben das auf ein sehr, sehr hohes Niveau gebracht. Also wer das wirklich mal ausprobiert, der wird merken, das ist echt ein Riesenunterschied. Man hat einen guten Schuh, man hat einen Standardschuh, dann packt man den in den Ofen, lässt den ein paar Minuten an seinen Füßen aushärten und das ist danach echt wie für einen selbst gemacht. Und das ist schon ein Riesen-Upgrade, glaube ich. Und
Es war auch auf jeden Fall, es wirkte so ein bisschen wie Weihnachten, ne? Also Hannes packte diese Kiste aus und dann war da so die Beschreibung und so, okay, wie gehe ich da jetzt vor? Also, ne, war alles da sehr durchdacht aus und hat ihm auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das war zu sehen. Genau. Und jetzt freut er sich drüber, jetzt sind sie angepasst und jetzt sind die schon im Einsatz.
Ja, genau. Freut mich zu hören. So soll das sein.
Ja. Das heißt, du bist quasi Produkttester, du gibst Feedback zu dem Material und ist das quasi dein Hauptjob oder machst du noch was nebenher? Also ist das quasi Nebentätigkeit oder?
Nee, also ich bin, mein Hauptberuf ist, ich bin immer noch selber Leistungssportler, also Inline-Speedskater, bin seit, ich glaube 2004, jedes Jahr bei Europa- und Weltmeisterschaften am Start. Jetzt letztes Jahr leider nicht, weil es hat nichts stattgefunden. Aber ansonsten ist quasi das Inlineskaten das, womit ich mein Geld verdiene. Natürlich unterstützt durch die hessische Polizei. Da bin ich in der Sportfördergruppe. Habe 2010 da mit dem Studium angefangen. Seit 2014 bin ich damit fertig und ja, bin halt freigestellt für meinen Leistungssport. Also das ist schon, wo ich mit Abstand meine meiste Zeit mit verbringe. Das andere, ja, ich will nicht sagen Hobby, aber das läuft so nebenher. Mhm.
Wie kommt man zum Speedskating?
Ja, bei mir war das durch einen Kindergartenfreund. Der war in Darmstadt im Verein und hat dann irgendwann mal gesagt, ja, komm doch mal mit nach dem Kindergarten zum Training. Und ja, das habe ich gemacht. War super schlecht. Also es hat so gar nicht funktioniert. Und das war, glaube ich, auch das, was mich damals gereizt hat, weil irgendwie bis dato war das so jede Sportart, die ich ausprobiert habe, egal ob das jetzt Fußball war oder im Turnen oder weiß ich nicht was. Das hat eigentlich immer funktioniert. Das war ich dann immer einer der Besten. Und beim Skaten war das halt absolut gar nicht der Fall. Ich bin nur hingefallen und hat eigentlich auch am Anfang dann relativ wenig Spaß gemacht. Aber es hat mich halt irgendwie am Ehrgeiz gepackt. Und ja, dann hat es dann auch nicht mehr so lange gedauert. Und dann war ich da dann auch einer der Besten und bin dann dabei geblieben.
Cool. Also hat dann doch irgendwie geholfen, dass man gar nicht so gut von Anfang an war, sondern irgendwie so ein bisschen Ehrgeiz mitbringen musste, also die Herausforderung. Ja,
also in dem Fall hat mich das irgendwie total getriggert, dass ich das halt nicht so gut fand, dass die anderen Kinder mir da eigentlich alle weggerannt sind und um die Ohren geflitzt sind und halt viel schneller waren und ich eigentlich alle paar Schritte auf meinem Hintern gesessen habe. Und ja, also irgendwas hat das mit mir gemacht und jo.
Was ist denn aus dem Kindergartenfreund geworden? Ist der auch Leistungssportler geworden und ging es für den auch so gut weiter für dich?
Ja, nicht ganz so. Also der ist zwar dem Sport auch noch sehr lange treu geblieben, aber ich hatte so den Schritt dann Nationalmannschaft und so, das hat nicht funktioniert. Aber mit seinem jüngeren Bruder habe ich dann später auch sogar WM-Medaillen gewonnen. Also von daher zumindest da noch eine Verbindung da geblieben. Ja. Mhm.
Finde ich immer so spannende Geschichten mit, woher kommt es, ne? So, wie kam man zu was? Wer hat einen dazu gebracht? So sind ja oft irgendwie die Väter, die Onkel, ne? Oder halt eben, genau, Freunde direkt im Umfeld.
Ja, also bei mir war da überhaupt gar nichts Familiäres oder sowas. Hat vorher noch, ist niemand Rollschuh in meiner Familie gelaufen oder Inlineskate sowieso nicht. Ja, hat aber dann trotzdem funktioniert. Und meine Schwestern haben es dann später auch mal ausprobiert, aber ja, die hatten da nicht so Riesenspaß dran.
Wie viele Schwestern hast du?
Ich habe zwei jüngere Schwestern.
Zwei jüngere, okay.
Also angesteckt dann doch die Familie. Versucht weiter zu vererben, aber hat nicht geklappt.
Ja, ich glaube zwangsläufig, ne? Also das ist ja dann schon auch so, ich glaube, das ist ähnlich wie beim Radsport. Wenn das Kind dann halt jede Woche an irgendeinem anderen Fleck von Deutschland einen Wettkampf hat, dann müssen die jüngeren Geschwister da automatisch irgendwie mit, ne? Ob sie wollen oder nicht. Und da hatte ich halt zum Glück halt immer einen riesen Support seitens der Family. Egal, ob es Mama, Papa oder Oma, Opa waren. Die haben eigentlich alles möglich gemacht. Und ja, dann auch halt auch schnell auch europäisch, egal ob es jetzt in Belgien, Italien oder Frankreich waren, mich überall hinkutschiert und ich konnte überall teilnehmen und ja, bin ich heute sehr, sehr dankbar, weil ansonsten wäre ich halt nie so weit gekommen und ja, das ist schon eine coole Sache gewesen.
Wie ist es denn so organisiert? Also gibt es da auch Ligen, Klassen, und so weiter? Oder wie wird der Sport organisiert?
Ja, also ich glaube, so riesen anders als beim Radsport ist es gar nicht. Also wir haben jetzt zwar keine Bundesliga oder sowas, aber also wir sind auch in Teams organisiert, Sponsorenteams. Und da sind wir eigentlich so das ganze Jahr mit unterwegs. Also bei mir ist es Powerslide, ist ein Skatehersteller aus Bayreuth. Ja, bei denen bin ich schon über 10 Jahre unter Vertrag und mit denen nehme ich halt an Wettkämpfen und an Rennen auf der ganzen Welt teil. Und ja, auf der anderen Seite gibt es dann halt die Nationalmannschaft. Da gibt es zum einen die Europameisterschaften, die bei uns jedes Jahr stattfinden, die Weltmeisterschaften, die bei uns jedes Jahr stattfinden, wo man halt dann als Nationalmannschaft organisiert ist. Und ja, dazu noch alle 4 Jahre die World Games, also quasi so ein bisschen die Olympischen Spiele für die nicht-olympischen Sportarten, aber halt auch eins der größten Multisport-Events der Welt und ja, Riesenstellenwert für uns. Ja, da, wenn alles gut geht, findet auch dieses Jahr die Qualifikation statt. Also Weltmeisterschaften haben wir in Kolumbien und da kann man sich dann qualifizieren für die World Games, die dann 2022 in den USA stattfinden.
Und wann wäre das dieses Jahr?
Im September.
Also September, also, Kolumbien.
Ja. Genau, ja. Bin gespannt, ob das funktioniert.
Wir drücken dir mal ganz fest die Daumen.
Ja, ich danke euch. Kann ich gebrauchen.
Ja. Aber erzähl doch mal, also du machst den Sport ja jetzt schon echt richtig, richtig lange, ne? So, wie war dein Weg da so durch diese verschiedenen Klassen oder dann auch, was hat dich dann zu Powerslide geführt und ne, so, was waren da so verschiedene Stationen?
Stationen, ja. Also wie gesagt, es ging halt ganz klein los mit so regionalen Wettbewerben im einfach, ich sag mal, Schüleralter. Also da war man dann halt irgendwie unterwegs in Groß-Gerau, Michelstadt, Seeheim und dann ging das relativ schnell, dass man dann irgendwie deutschlandweit unterwegs war und halt auch bei deutschen Meisterschaften und sowas teilgenommen hat. Und ja, dann habe ich irgendwann den Schritt in die Junioren-Nationalmannschaft geschafft. Das war 2004 zum ersten Mal. Da durfte ich dann nach Pamplona in Spanien zur JDM. Zwei Jahre später habe ich mich dann für meine ersten Junioren-Weltmeisterschaften qualifiziert. Die waren dann schon in Südkorea. Also ist das dann schon auch cool gewesen, so mit 16 oder so, dann das erste Mal nach Asien, das erste Mal wirklich interkontinental geflogen. Und ja, da 2006, da habe ich dann, bin ich Vierter geworden bei den Junioren-Weltmeisterschaften und das war schon so ein Ergebnis. Also das haben jetzt zu der Zeit nicht so viele Deutsche geschafft. Und da war dann damals der Matthias Knoll, das ist der Owner von Powerslide. Der war damals in Südkorea vor Ort und hat natürlich auch gesehen, dass es da irgendwie einen Deutschen gibt, der sich da ganz gut anstellt. Und ja, dann hat er mir dann im Winter dann ein Vertragsangebot geschickt. Und ja, dann ging das eigentlich los, dass ich seit 2007 für damals dann zuerst im deutschen Powerslide-Team unterwegs war. Da war ich quasi 3 Jahre bei Powerslide Deutschland und dann habe ich 2009 dann damals dann schon bei den Erwachsenen, also Seniorenklasse heißt es bei uns, habe ich meine erste WM-Medaille gewonnen und da hat er dann, ja, da war er wieder dabei und da hat er auch gesagt, na gut, jetzt bist du irgendwie Dritter der Welt geworden, na, dann wird es mal Zeit, dass wir dich jetzt ins World Team promoten, also quasi
unbedingt,
das ja, internationale Team. Dann bin ich dann seit 2010 dann im Powerslide World Team Mitglied gewesen. Ja, damals halt noch als der jüngste Fahrer und war dann halt mit meinen, ich sag mal so, Jugendhelden eigentlich damals. Ich erwähne jetzt nicht so viele Namen, weil die kennt halt niemand, aber halt mit Neuseeländern, Franzosen, Kolumbianern, die habe ich halt bis daher nur, da habe ich mir da von denen Autogramme geholt. Und jetzt waren das dann halt auf einmal Teamkollegen. Ja, und so ging es dann halt weiter, dann ist man irgendwann dann nicht mehr der jüngste Fahrer, sondern ist dann vielleicht auch irgendwann einer von denen, die dann auch da sind, um Ergebnisse zu erfahren und Erfolge zu holen. Und ja, so, ich sag mal, die Position, die habe ich mir bis jetzt immer noch erhalten und bin halt immer noch in dem Setup unterwegs und ja, habe immer noch einen riesen Spaß dabei. Klar, jetzt letztes Jahr war wirklich sehr, sehr hart, weil wir einfach durch Corona ja, ganz wenig unterwegs sein konnten, also für unsere Verhältnisse wenig unterwegs sein konnten, eigentlich fast nur in Europa und ja, gar nicht in Asien, gar nicht in Südamerika, das war halt alles nicht möglich. Ganz, ganz viele Rennen sind bei uns ausgefallen. Ja, wir sind da leider nicht so stark organisiert gewesen wie jetzt die UCI, die es halt trotzdem geschafft hat, ja, die Grand Tours durchzuführen und so. Das hat bei uns leider nicht funktioniert.
Das hört sich nach einem Sport an, bei dem man sehr, sehr viel unterwegs ist. Habt ihr denn, wenn ihr in diese verschiedenen Länder reist, auch ein bisschen Zeit, euch was anzugucken? Oder seid ihr wirklich nur so hier, da, schnell den Wettkampf, dann weiter?
Also ich glaube, also klar kann man das jetzt nicht mit dem Urlaub vergleichen. Also es ist schon so, dass wir sehr, sehr fokussiert darauf sind, auf den Wettkampf halt. Aber ich muss sagen, wenn ich das so ein bisschen mit Radsportlern vergleiche, da bin ich manchmal erstaunt, dass die irgendwie 2 Tage vorm Wettkampf erst irgendwie, keine Ahnung, nach China fliegen und dann 2 Tage, dann gehen die einmal trainieren und dann ist der Wettkampf. Und oder dann haben die eine Rundfahrt. Und bei uns funktioniert es so nicht. Also bei uns halt, wir sind ja auch viel auf Bahnen unterwegs, also 200 Meter Bahnen oder auch auf Straßenkursen, die sind dann so 400 bis 500 Meter lang. Und jede Bahn oder jede Strecke ist anders und für jede Bahn braucht man auch andere Rollen. Und wenn man da irgendwie das falsche Material hat, dann hat man eigentlich absolut keine Chance. Und deshalb, also das ist einer der Gründe, warum wir echt immer ein paar Tage, also mindestens eine Woche vor einem wichtigen Wettkampf reisen wir eigentlich an, weil man sich halt erstmal mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut machen muss, weil man das mit dem richtigen Material finden muss, weil man das auch alles testen muss, dann ja sowieso akklimatisieren und ja, bei uns ist es halt auch nicht so, dass wir erstmal 5 Stunden, sage ich mal, easy rumfahren und dann am Ende wird ein Berg hochgesprintet oder so. Ich ist jetzt sehr
simpel. Lieben Gruß an die Radsportler, aber, genau.
Ja, aber bei uns ist halt Startschuss und Vollgas. Und dann ja. ist das Rennen halt dann vielleicht 10 Kilometer lang oder 50 Kilometer lang oder auch 20 Kilometer lang. Und dann kann man sich da keinen Fehler erlauben. Dann muss man von der ersten Sekunde halt voll bei der Sache sein. Und da muss der Körper und das muss alles perfekt funktionieren. Und da habe ich manchmal das Gefühl, okay, im Radfahren, da wird halt die erste, da geht die, wird die Ausreißergruppe wird weggelassen und dann werden erstmal ein bisschen die Beine hochgenommen und dann hat man da vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, mal durchzuschnaufen. Das ist bei uns halt nicht möglich. Deshalb so ein bisschen, also zusammengefasst, so ein bisschen was sieht man schon, auch wenn natürlich der absolute Fokus einfach auf dem sportlichen Wettkampf liegt.
Ich schwanke gerade zwischen, dich erstmal nach den coolsten Sehenswürdigkeiten auszufragen und den coolsten Ländern, in denen du warst und so ein bisschen dieses, erzähl mal mehr, wie das Team zusammengestellt ist. Ich glaube, wir fangen mal an bei dem Thema, ne, die Länder, in denen du schon warst und was hat dich denn da am meisten beeindruckt? Du bist ja dann schon echt ganz schön rumgekommen.
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt versuche, die Liste da abzuarbeiten, da werde ich sowieso vergessen. Deshalb gehe ich erst eher mal auf die Highlights ein. Ja, als Inlineskater ist eigentlich jedes Mal Kolumbien ein absolutes Highlight. Also zum einen finde ich es ein geniales Land. Also generell Südamerika finde ich super spannend und die Leute sind halt einfach super nett und herzlich und das Essen ist gut. Und zum anderen ist halt unser Sport halt in Kolumbien ultra groß. Also man kann so sagen, nach Fußball und nach Radsport, dann kommt eigentlich Inline-Speedskating. Kolumbien ist auch die stärkste Nation weltweit. Also die gewinnen eigentlich bei Weltmeisterschaften jedes Jahr den Medaillenspiegel. Also das hängt auch ein bisschen zusammen. Und ja, deshalb muss ich sagen, so Kolumbien für mich hat halt, da haben die Wettkämpfe halt bei uns so ein bisschen, ja, ein bisschen das Feeling von einem Fußballstadion. Also die sind auch so aufgebaut, da ist halt die Bahn in der Mitte und drumherum sind halt riesige Tribünen. Und dann kommen halt auch einfach mal 5.000, 6.000, 7.000 Menschen und schauen bei einer Weltmeisterschaft zu. Und das als Sportler erleben zu können, ist halt einfach genial. Und ja, kriege ich Gänsehaut, wenn ich von erzähle.
Hört sich ziemlich stark an.
Cool.
Kolumbien, okay. Und was gab es sonst noch so? Oder was war irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht beeindruckend?
Ja, ein anderes Ereignis, was mir da eigentlich direkt in den Kopf kommt, ist, dass ich vor 2 Jahren war ich bei den African Championships und die haben in Togo stattgefunden. Und also ich war vorher schon ein paar Mal in Afrika, aber halt nur so Ägypten, in so, solche Länder, also eher so Urlaubsländer. Und ja, Togo war eine ultra krasse Erfahrung. Das ist halt eins der ärmsten Länder der Welt. Und dann, ich war da quasi ja, so vom Weltverband so ein bisschen als ja, Maskottchen, sage ich jetzt einfach mal, war ich da eingeladen und durfte auch ein paar Rennen mitlaufen, halt einfach außer Konkurrenz. Und ja, habe dort so ein paar Clinics, also so Lehrgänge gegeben und habe halt einfach versucht, die Sportler, die dort aus ganz Afrika kamen, halt so ein bisschen Wissen zu vermitteln und ja, einfach so ein bisschen weiterzubringen. Und ja, das war auch noch kurz vor Weihnachten und dann hat es für mich halt, weil man halt diese riesige Armut dort habe ich zum ersten so live erlebt. Und wenn man sowas mitbekommt, dann werden halt so die ganzen eigenen Problemchen, die man so hat, die werden halt in eine ganz andere Perspektive gesetzt. Und wenn man da halt dann Straßenkinder sieht und ja, sowieso eigentlich quasi keine Infrastruktur vorhanden ist, die Menschen teilweise nicht genügend Essen haben, ja, dann hat das schon krass was mit mir gemacht. Und ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Also ich bin da halt total blauäugig reingegangen. Ich habe dann auch irgendwie nach dem ersten Rennen, was ich hatte, habe ich halt so ein paar Autogrammkarten gehabt, weil dann so viele Leute da um mich waren. Also die Leute haben auch, die Zuschauer haben halt brutal den Sport gefeiert. Also es war eine geniale Stimmung da, komplett um die Strecke, war jeder Meter war besetzt und die Leute standen in Reihen von 2, 3 Personen tief und haben richtig Laune gemacht. Und ich dachte halt, ich könnte jetzt nach meinem Rennen da so ein paar Autogrammkarten an so ein paar Kids verteilen, die da um mich waren. Und in dem Moment, als ich halt in meine Tasche gegriffen habe und diesen Stapel Autogrammkarten rausgeholt habe, bin ich halt von Menschen einfach nur überrannt worden quasi. Also es war dann halt, also das war dann auch so, dass ich auch echt so ein bisschen Angst bekommen habe. Und mir war das halt, für mich war das halt einfach nur ein Stück Papier, das hat keinen Wert. Da steht mein Name drauf, da ist ein Foto von mir drauf und mehr halt nicht. Aber wenn man halt gar nichts hat oder wie die Menschen dort halt quasi ja, jeden Tag ums Überleben kämpft, dann kann sowas halt ja, dann doch einen enormen Wert darstellen. Ja, und da musste ich halt wirklich dann auch von der Polizei oder von den Securities da, die da waren, dann erstmal da befreit werden und dann haben sie mir auch direkt verboten, also sowas darf ich nicht mehr machen und sowas darf ich auch nicht dabei haben und so. Und das, ja, einfach, wenn man so mit einer europäischen Naivität da reingeht und dann sowas erlebt, das war schon verrückt.
Was macht das mit einem, sag ich mal, du hast ja dann echt auch schon sehr jung, sehr viel gesehen, ne, so in der Welt, warst viel unterwegs, hast solche Dinge erlebt, was macht das so mit einem zurück in Darmstadt?
Ah, ich glaube, ich glaube, ich bin generell der Meinung, dass halt Sport eine hervorragende Schule ist, also so Lebensschule. Ich glaube, ich habe durch den Sport, ja, mindestens so viel gelernt wie in 13 Jahren Gymnasium oder 13 Jahren Schule. Ja, dann quasi schon so früh mit anderen Kulturen und anderen Ländern und anderen Bräuchen konfrontiert zu werden, ist, glaube ich, sehr, sehr gut für mich gewesen. Also ich kann ich jetzt nur von mir selbst sagen, aber ich glaube, dass ich dadurch halt sehr offen bin und Ja, ich genieße es halt sehr. Also egal, wo ich bin, ich freue mich immer, wenn ich irgendwie lokales Essen ausprobieren darf und neue Leute kennenlernen und habe da eigentlich auch keine Berührungsängste und sowas. Und ich glaube, das kommt auf jeden Fall auch dadurch, dass ich da halt schon sehr früh sehr viel, ja, hauptsächlich gute Erfahrungen machen konnte.
Dann würde ich jetzt noch mal auf das Team kommen. Du hast vorhin kurz erwähnt, dass quasi dein Sport ja ähnlich wie der Rennradsport ein Teamsport ist.
Ja.
Aus wie vielen Leuten besteht denn so ein Team und wie läuft denn so ein Rennen ab? Also was ist so die Taktik bei euch und wie läuft das ab?
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also unser Herrenteam besteht momentan, jetzt muss ich kurz überlegen, wir haben uns ja jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber ich sag mal aus sechs Fahrern oder Läufern. Ja, die taktischen Verhältnisse sind eigentlich auch sehr ähnlich dem Radsport. Also es gibt halt in der Regel halt einen Teamleader, der soll am Ende gewinnen. Dann gibt es Helfer, die müssen ihn halt dabei supporten, also zum Beispiel aus dem Wind halten oder auch jemand wie einen Anfahrer, der halt einen Sprint vorbereitet und versucht, da den Kapitän in eine gute Position zu bringen. Es gibt Läufer, die es eher versuchen, in eine Ausreißergruppe zu kommen, um da, falls die ins Ziel kommt, dann gegebenenfalls den Sieg für das Team zu holen. Also die taktischen Abläufe, ich würde sagen, die sind sehr, sehr ähnlich zu denen des Radsports.
Welche Rolle hast du denn im Team?
Ja, ich glaube, mich könnte man so ein bisschen als Road Captain bezeichnen. Also ich bin jetzt nicht unbedingt immer der am Ende gewinnt, aber ich bin sehr, sehr eingebunden, wenn es ums Thema Taktik geht und bin halt auch der mit den anderen Teamkollegen dann während dem Rennen kommuniziert und da gegebenenfalls dann auch Entscheidungen trifft. Ja, ansonsten haben wir noch einen Teamkapitän, das ist ein Belgier, Bart Swings. Der ist quasi so unser Leader. Also der ist, ja, hat vorletztes Jahr 3 Weltmeistertitel gewonnen, ist auch Eisschnellläufer, ist Vize-Olympiasieger auf dem Eis. Ja, ist einfach eine Maschine, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, wir sind so, ich sag mal so, die Doppelspitze von unserem Team. Dann haben wir noch einige jüngere Fahrer oder auch ein paar, ja, Supporter, Helfer, Wasserträger, wie auch immer man das nennen will. Und ja, wir sind aber eine sehr, sehr enge Gemeinschaft und ich glaube, das macht uns als Team auch so stark, dass wir einfach, ja, jeder bereit ist, für den anderen alles zu geben. Und wenn wir eine Taktik haben, dann halten sich alle daran. Und ja, das ist so über die letzten Jahre eigentlich unser Erfolgsrezept gewesen.
Also der Counterpart zu Merse praktisch. Zu unserem Merse, sage
Genau.
ich mal.
Ja. Das könnt ihr besser beurteilen als ich.
Wie sieht denn so dein Trainingsumfang aus? Also wie sieht Training bei dir aus?
Kommt immer ein bisschen auf die Saisonphase drauf an. Ja, jetzt normalerweise trainiere ich so zwischen, ja, 20 und 25 Stunden die Woche. Bin in der Regel so dreimal die Woche auf dem Rad. Zweimal die Woche mache ich Krafttraining oder bin halt einfach im Kraftraum und der Rest ist dann auf Skates. Ja, aber so in der Vorbereitung, jetzt beispielsweise im Dezember, da bin ich sehr, sehr viel Rad gefahren. Habe auch ja, mit 2 Freunden von mir, mit Jonas Rutsch und John Degenkolb, ein Radtrainingslager auf Mallorca gemacht. Und dann, ja, da waren wir dann halt auch mal 9 Tage jetzt nur Radfahren. Also das gibt es dann auch mal, aber jetzt geht es bei mir so langsam wieder in Richtung Saison oder zumindest hoffe ich das. Und deshalb, wenn es das Wetter aktuell zulässt, dann ja, bin ich jetzt wieder mehr auf Skates und nicht mehr ganz so viel auf dem Rad.
Das heißt, du musst ja auf dem Rad schon auch ziemlich gut sein. Die Namen kamen mir nämlich gerade sehr bekannt vor, aber eher aus dem Radsport heraus. Das heißt, da kannst du auch gut mithalten.
Ja, das kommt immer darauf an, wie die Jungs fahren, ne? Also ich sage immer, wenn die jetzt Lust haben, mich abzuhängen, dann können sie mich quasi in jedem Moment können die mich droppen. Aber darum geht es ja im Training jetzt in der Regel jetzt auch nicht. Ja, ich war selber überrascht jetzt auf Mallorca, wie gut es funktioniert hat. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich wahrscheinlich so nach 3, 4, 5 Tagen dann langsam abbaue. Weil ich es einfach auch nicht gewöhnt bin, also jeden Tag auf dem Rad zu sitzen. Das ist dann doch nochmal was anderes. Aber das hat wirklich gut funktioniert. Ich glaube, da musste keiner auf mich warten. Da war ich schon mal sehr, sehr froh drum. Und ja, der Riesenunterschied, den ich da festgestellt habe, ist halt einfach technisch. Also ich habe vielleicht einen ganz guten Motor, einfach, ja, mache halt auch schon lange, lange Leistungssport. Aber wenn es technisch wird, gerade in Abfahrten und sowas, da haben einfach die Jungs sind ganz, ganz auf einem ganz anderen Niveau unterwegs als ich. Also das ist wirklich brutal. Und ich gehe jetzt auch nicht die riesen Risiken ein, weil ich habe auch nichts davon, wenn ich da erster unten am Berg bin. Aber trotzdem finde ich das immer wieder krass zu sehen, wie sicher die doch dann da durch auch mal eine nasse Kurve fahren und auch egal, ob da irgendwie ein bisschen Split liegt oder sowas, das stört die quasi gar nicht und ich komme dann schon eher ins Zittern.
Ja, du hast ja auch viel zu verlieren. Ich meine, du bist ja auch Leistungssportler, ne? Hier kurz vor der nächsten WM-Qualifikation. Irgendwie so mal eben so ein Sturz auf Malle wäre da, glaube ich, sehr unschön.
Genau, ja, das gilt es schon zu vermeiden, ja.
Um nochmal so den Bogen zurück zu Wheel Sports Metropole Racing zu spannen. Ihr seid ja, wie wir schon erwähnt haben, einer der Sponsoren. Und wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen und warum habt ihr euch dazu entschieden, das zu unterstützen?
Ja, das kam so, dass der Hannes uns über, ich glaube, Instagram kontaktiert hat. Der hatte sich halt unsere Produkte da angesehen und oder unseren Instagram-Auftritt angesehen und hat sich so ein bisschen dann daraufhin auf der Website informiert und mit dem Projekt beschäftigt. Ja, und das scheint ihn dann irgendwie angesprochen zu haben. Zumindest hat er das mir dann erzählt. Ja, dann haben wir daraufhin telefoniert. Er hat mir mal erklärt, was er mit Wheel Sports da 2021 vorhat. Ich finde auch da halt einfach für ein Amateurteam halt ein sehr, sehr professionelles Auftreten, sehr professionelle Sponsorenmappe und ja, das hat mir halt einfach gut gefallen. Dann haben wir ein paar Mal telefoniert und haben so ein bisschen ausgelotet, in welcher Form man da zusammenarbeiten könnte. Und ja, für uns halt auch als neue Firma, ich versuche immer diesen Begriff Startup zu vermeiden, ist es natürlich auch sehr interessant, jetzt einfach da ein Team zu haben, was unsere Produkte fährt und was halt wirklich komplett in der Szene verbandelt ist, ist halt super, super wichtig. Und klar, wir haben ein paar World Tour Profis, die unsere Sachen getestet haben oder die sie auch benutzen. Und das ist schön und gut, aber es ist halt gerade in diesem Amateurbereich da auch vertreten zu sein, war halt auch für uns super interessant und deshalb ja, freuen wir uns, dass wir da uns einigen konnten und eine Zusammenarbeit auf die Beine gestellt haben. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass da auch ja, das Team und die Fahrer von unseren Produkten profitieren können und halt zahlreiche Siege jetzt im Laufe des Jahres einfahren können.
Unbedingt, das hoffen wir natürlich auch mit dieser jetzt grandiosen Kraftübertragung aufs Pedal, ne, durch den maßangefertigten Schuh von Venerate. Genau, ja, hoffen wir auf jeden Fall drauf und genau, auf jeden Fall auch, dass sie dir gut Feedback geben, ne, was auch immer ihnen so auffällt in den ersten
Genau.
Phasen. Ich glaube, das
Ja,
ist ja auch für
das
euch
ist natürlich
wichtig.
das andere, der andere Aspekt. Wo ich mich auch freuen würde, wenn wir da in der Zukunft auch mehr zusammen machen können, ist einfach bei dem Test und bei der Entwicklung von weiteren Produkten und von anderen Konzepten und Schuhen. Weil ich glaube, da ist es zum Teil ein bisschen schwierig, mit Profis zusammenzuarbeiten, weil die sind halt dann doch sehr, sehr viel unterwegs und trainieren sehr, sehr viel. Und da ist es dann manchmal nicht so leicht, zwischendrin noch irgendwie neues Material auszutesten und dann noch einen Testbericht dazu zu schreiben und dann noch wirklich ins Detail zu gehen und da wieder was zu verändern und so. Und ich glaube, dass da die Jungs von Wheel Sports vielleicht auch wirklich eine große Hilfe sein können, wenn es einfach darum geht, ja, besser zu werden und noch mehr rauszuholen in Zukunft.
Ja. Ich bin schon gespannt. Also Melanie, du und Hannes, ihr müsst mir mal so einen Schuh zeigen. Ich will die Backschüssel oder die Backform will ich mal sehen.
Ich wollte gerade sagen, ich sitze gerade neben der Rolle. Die ganze Zeit hat auch hier noch der Schuh gestanden mit so einer schönen Zunge in so einem Weinrot Metallic. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schick. Schick dir mal ein Foto davon.
Ja, also die Schuhe sind auch zu sehen. Zum einen auf der Venerate Instagram-Seite, venerate.cc. Da bin ich auch so richtig stolz drauf, dass quasi wir auch in der Lage waren, halt auch für die Wheelsports-Jungs ihren eigenen Teamschuh zu machen. Also mit eigenem Logo und mit den eigenen Farben und mit den von ihnen ausgewählten Materialien. Und ich bin auch sehr begeistert von dem Schuh. Ich finde, der ist richtig schick geworden. Und schaut ihn euch mal an.
Genau, wir werden den auf jeden Fall auch verlinken und Fotos davon teilen.
Ja.
Sehr schön.
Gibt es denn irgendwas, was wir dich noch nicht gefragt haben, was du gerne, gerne ansprechen möchtest oder irgendeine Message noch raus an die Hörer, an das Team?
Jetzt so spontan, also ich glaube, wir haben jetzt mein sportliches Dasein, glaube ich, so ganz gut abgeklappert in der letzten Dreiviertelstunde. Ansonsten habe ich jetzt eigentlich keine Message, die ich unbedingt noch rausbringen muss. Vielleicht bis auf unseren Hashtag, also der Venerate Hashtag heißt ja Don't Waste Watts. Und das würde ich eigentlich allen Hörern ans Herz legen, das in Zukunft auf jeden Fall nicht zu tun.
Sehr gut.
Cool, dann vielen Dank, dass du bei uns warst und dass du uns so viel berichtet hast und einen kleinen Einblick auch in Speedskating gegeben hast.
Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. War ein sehr interessantes Gespräch.
Sehr gerne. Wie gesagt, wir drücken dir die Daumen für die WM-Quali, dass das alles stattfindet, dass du nach Kolumbien reisen kannst, um vor Ort da alles zu geben und dich zu qualifizieren. Und wir verfolgen weiterhin, wie es für dich weitergeht und wir drücken dir und deinem Partner in der Company natürlich auch ganz fest die Daumen, dass es auch mit eurer Marke gut weitergeht. Und dann war es das mal wieder vom Metropol Monday mit Lea und Melanie und heute zu Gast Felix Reinen von Venerate. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Vielen Dank. Wünsche ich euch auch. Ciao.